Guten Morgen, liebe Geschwister. Wir haben viel vor heute, denn die Sabbatschule wird diesmal zum letzten Mal in dem Viertel versuchen, dieses Thema Jesaja auch abzuschließen. Und wir von der Sabbatschule haben uns überlegt, dass wir heute in drei Teilen zu euch sprechen mit dem Thema. Der erste Teil ist ein Impuls von mir. Dann sprechen wir gemeinsam und Stefan wird uns durch das Gespräch leiten und am Ende wird Renate den Abschluss haben. Und ich habe euch einen kleinen Film mitgebracht, aber vorher ein kurzes Wort. Es heißt bei Jesaja im Kapitel 54, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln.
Die Touristen, die sich eigentlich nur umgucken wollen, sind mitten in einer Verfolgungsjagd.
Oh no.
Minuten vergehen. Die Touristen filmen weiter, hoffen darauf, dass der Pinguin doch irgendwie entkommt. Und dann der erlösende Sprung ins Schlauchboot. Das war knapp. Extrem nah tauchen die Wale am Boot vorbei. Darin ein erleichterter Pinguin, der es mit diesem Sprung geschafft hat, seinen Orca-Verfolgern von der Speisekarte zu hüpfen.
Ist doch klasse, oder? Meine Schwägerin hat mir das zugesandt und die hängt ziemlich im Internet, muss man sagen. Und findet immer wieder so billige Dinge. Aber mir hat das zu denken gegeben, weil es viel mit unserem Thema zu tun hat. Jesaja ist der erste jüdische Apokalyptiker. Ich meine damit nicht bloß die Partien in Kapitel 13 und 24, sondern eine Grundhaltung. Jesaja beschreibt, wie Gott sein Gesicht von seinem Volk für eine kurze Zeit abwendet und seinen Feind gewähren lässt. Oder noch etwas genauer, seine Feinde als Zuchtrute benutzt und diese dann zuletzt doch noch endgültig besiegt. Gott empfindet dabei keine Lust. Hören wir mal diesen Text nochmal. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ein archetypischer Feind des Menschen ist Krankheit. Im Jahre 736 vor Christus schaut Jesaja, wie der Saum des Gewandes Gottes den Tempel füllt, in Kapitel 6. Und für ihn ist Jerusalem nur der Schemel seiner Füße. Das ist ein Thema, das sich durchzieht durch Jesaja. Also nicht erst bei Paulus oder anderen. Es ist das Jahr, in dem der aussätzige König Usia stirbt. Usia zog sich den Aussatz zu, weil er sich im Herzen überhob und räucherte. Räucherte? Ja, er wollte einen direkten Draht. So wie viele unserer christlichen Geschwister heute, die in Zungen beten. Nebenbei, Jesajas Datierung seiner Berufung durch den Tod des Königs, der auch noch aussätzig war, ist für Propheten ein ungewöhnlicher, ja unerhörter Vorgang. Es passt nicht zum Schöpfer des Lebens. Jesaja ist der Einzige, der dieses negative Datum benutzt, um in diesem Buch seine Berufung, die offensichtlich die zweite ist, bekannt zu machen. Zwei Könige strukturieren das Buch Jesaja und daher erkennen wir, dass es ein Ganzes ist. König Ahas und König Hiskia. Vater und Sohn. Usia ist der Großvater, dazwischen kommt noch Jotham. Beide haben durch Jesaja einen direkten Kontakt zu Gott. Beide sind typisch. Sie sind Grundtypen im Umgang mit dem Schöpfer des Lebens. Denn beide reagieren höchst unterschiedlich auf das Angebot jetzt eines indirekten Drahtes durch den Propheten. Hiskia vertraut und seine Naivität wird von seinen irdischen Verbündeten, den Babyloniern, später ausgenutzt. Aber persönlich erlebt er noch eine wundersame Heilung. Sein Vater Ahas dagegen bleibt misstrauisch und ging Jesaja und damit auch Gott aus dem Weg. Er lehnt das göttliche Zeichen, das ihm angeboten wird, ab. Gott gibt dennoch eins, schloss den Tempel und ging einen Bund mit dem Volk der Feinde Judas ein. Im Hintergrund dieser doppelten Konstellation, die beiden Könige, grüßen uns der Sohn, der uns gegeben ist, das ist das Zeichen, und der Sohn, der vom Himmel fällt, oder kürzer, Christus und sein Widersacher. Welchen der beiden Mittler vertrauen wir uns an? Mit wem verbünden wir uns? Bewusst, unbewusst. Gott offenbart, wie gesagt, zu Jesaja zur Zeit von Ahas ein Zeichen, ein ungewolltes, von dem in den ersten Kapiteln dreimal berichtet wird. Im 7. Kapitel, im 9. Kapitel, im 11. Kapitel. Ihr kennt diese zu Weihnachten oft zitierten Texte. Zusammen mit den vier Liedern über den Gottesknecht im zweiten Teil, der eröffnet wird durch Hiskias Schicksal, ergeben sich im Buch Jesaja dadurch sieben kurze Porträts unseres Herrn Jesus Christus. Mir hat in unserem Studium in diesem Quartal manches zu denken gegeben. Es ist ja richtig und gut, dass wir immer wieder neu lesen. Aber ein Satz oder besser ein Gedanke über Christus, den Gottesknecht, hat mich besonders nachdenklich gemacht. Und ich glaube, Doro, es war in unserem Gespräch hier am Donnerstag, wo wir diese Themen breit gemacht haben. Da heißt es, er war der Allerverachtetste und Unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. So wollte der Herr ihn zerschlagen mit Krankheit. Also dreimal wird das in diesem zentralen Kapitel 53 bei Jesaja mit der Krankheit genannt, so als ob Gott das oder Jesaja das einschärfen will. Nun ja, wir wissen, oder der Christ weiß, der Gottesknecht Jesus litt an unserer Stelle. So viel scheint gewiss. Aber von welcher Krankheit spricht Jesaja? Denn im Hebräischen steht das Wort Choli. Und es steht für drei kausal verbundene Aspekte eines Übels. Da ist die Krankheit, da ist die Wunde und da ist die Anfechtung, die beides ergibt. Man kann auch sagen, erst wird ein Krieger angeschossen, dann wird er krank und dann wird er angefochten. Durch Krankheit, durch die Wunde, er hat Er war unterlegen. Der Hebräer denkt das in einem Wort. Und je nachdem, wie man in das Wort hineinschaut, bedeutet es etwas anderes. Der Messias nahm unsere Leiden mit allen drei Aspekten auf sich. Aber das ist noch nicht alles. Hören wir die folgende Rede Jesu im Neuen Testament. Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. So steht es in Markus, Kapitel 2, Vers 17. Hier ruft Jesus nicht nur die Sünder, sondern er selbst stellt in diesem Vers auch eine Analogie zwischen Sünde und Krankheit her. Und was noch viel wichtiger ist, Jesus erscheint hier als Arzt, der Heilung verspricht. In Zeiten von Corona ist das keine Kleinigkeit, denn ein Virologe wie Hendrik Streeck vermutet, dass infolge der Klimakatastrophe zusätzlich noch etwa 1,7 Millionen Virusarten durch die fortwährende Reduzierung von Lebensräumen von Wildtieren auf uns warten, und die dringen dann in unser Leben ein, weil wir diese Räume, wo sie normalerweise vorkommen, schließen, aufheben. Und 0,5 Millionen, aber nur 500.000 könnten uns gefährlich werden. Erinnern wir uns nur daran, dass Covid-19, für die wir diese Masken hier tragen, über ein SARS-Virus, eine der vielen Coronaviren, die auch Erkältungskrankheiten verursachen oder Grippen, verbreitet, und dass es anfänglich durch den öffentlichen Schlachtbetrieb auf dem Markt von Wuhan auf Menschen übergreifen konnte. Wir können uns nicht herausreden, auch wenn die Chinesen das versuchen und Trump lange mit dem Finger auf sie zeigte und trotzdem nicht gewählt wurde. Denn vier Finger weisen auf uns selbst zurück oder besser auf den Raubbau, den wir Menschen kollektiv rund um den Globus längst begangen haben. Daher diese Einschränkung der Lebensräume. Unser aller Versagen als Haushalter der Schöpfung ist aber ein viel größeres eigenes Thema. Worin besteht aber die Analogie Jesu zu einem Arzt? Oberflächlich betrachtet setzt Jesus stark sein mit Gerechtigkeit und krank sein mit Sündhaftigkeit gleich. Aber er will nicht sagen, dass ihm Gerechte egal sind, sondern er macht mit dieser Einladung unmissverständlich klar, dass er sich zuallererst um die Kranken kümmern möchte. Und darin ähnelt er Hippokrates, der versprochen hat, zuerst den allergrößten Schaden abzuwenden. Ihr kennt diesen Eid, dass ein Arzt dem Patienten keinen Schaden zufügen kann. Und er muss Mittel finden, das größte Übel bei der Wurzel zu packen, um dann die anderen Folgeschäden, und er muss diese Unterscheidung treffen und erkennen. Natürlich nimmt Jesus nicht an, dass es Menschen gäbe, die der Erlösung überhaupt nicht bedürftig wären. Also solche, die nur stark sind oder immer schon gerechtfertigt. Aber er tritt für die ernsthaft Angefochtenen und Schwächsten zuerst ein. Und wenn wir nochmal in dieses Gottes, in das erste Lied von den Gottesknechten lesen, dann heißt es: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Worin besteht nun aber die Analogie zwischen Sünde und Krankheit? Es gibt viele Krankheiten. Innere Krankheiten werden in der Bibel auch mit Pest, lateinisch Pestilentia, oder Seuche, Mittelhochdeutsch für Siuche, oder Siuche war das mittelhochdeutsche Wort und wir nennen das Seuche. Typische Krankheitserreger dafür sind Bakterien, Pilze oder Viren. Aber virologische Infektionen sind nicht nur besonders tückisch, sondern auch für das Problem der Sünde besonders anschaulich. Denn Viren sind keine Lebewesen. Sie besitzen keinen Stoffwechsel. Viren werden deshalb von einigen Wissenschaftlern als dem Leben nahe bezeichnet, wie Vampire zum Beispiel, auch wenn Vampire das Produkt unserer Fantasie sind. Viren benötigen mangels eines eigenen Stoffwechsels zur Vermehrung einen Wirt. By the way, Vampire sind das literarische Erzeugnis desselben Jahrhunderts, in dem Viren entdeckt wurden. Viren benötigen mangels eines eigenen Stoffwechsels zur Vermehrung einen Wirt, also eine für sie geeignete lebende Zelle eines fremden, größeren Organismus. Diese Zelle wird dann so umprogrammiert, dass sie ein Vielfaches an Viren erzeugen kann. Wenn die Zelle platzt, setzt sie weitere dieser dem Leben nahen Maschinen, eigentlich sind es Maschinen, chemische Maschinen, frei. Sie bestehen bloß aus Informationen, Nukleinsäure, die auf Vermehrung aus ist. Und dieser Zyklus kann dann aufs Neue beginnen, bis auch der ganze Organismus zugrunde geht. Und dazwischen kommt man dann auf die Intensivstation. Wie zum Beispiel Gunther. Menschen, die zuerst denken, sie seien wenig niedriger gemacht als Gott, so heißt es im Psalm 8, Vers 6, müssen doch irgendwann in ihrem Leben einsehen, dass sie zuletzt nicht mehr sind als nur Staub, der atmet. Genesis 2, Vers 7, von Staub sind wir gemacht und Gott haucht ein. Das wird uns besonders bewusst, wenn wir missbraucht wurden oder werden. Spätestens am Grab heißt es dann, von Staub bist du genommen, zum Staub kehrst du zurück. Wow, der Unterschied zwischen Arzt und Patienten ist uns aus dem Alltag einigermaßen bekannt. Auch sehen viele in dem Unterschied zwischen Geschöpf und Schöpfer heute nicht viel mehr als eine übliche Sprachregelung für unsere eigene Imagination, unsere Schaffenskraft. Jedoch kann kein Abstand größer sein als der, der sich am Ende des Lebens offenbart, nämlich der Abstand zwischen den Lebenden und den Toten. Diesen können wir nicht ignorieren, ob wir glauben oder nicht. Alle drei Sphären, Gesundheit, Religion oder das Ziel des Lebens, hängen eng zusammen. Adventisten sprechen dann immer vom rechten Arm der Botschaft. Das machte uns aber lange vor Paulus bereits Jesaja bewusst. Wir machen uns viel zu wenig bewusst, was der endgültige zweite Tod im Unterschied zum unvermeidlichen ersten Tod wirklich bedeutet. Paulus schrieb in Römer 6, der Sünde Sold ist der Tod. Er meinte hier den zweiten, den endgültigen Tod. Jesus hat diesen zweiten Tod geschmeckt, um uns davor zu bewahren. Uns graut vor dem Alleinsein, vor der Ohnmacht, vor der Hilflosigkeit. Satan kann kein Leben schaffen. Er kann vorhandenes Leben lediglich umprogrammieren. Satan kann auch kein ewiges Leben verleihen. Er kann nur versuchen, uns ein Leben lang zu täuschen über seine Absichten, vielleicht auch über unsere eigenen Absichten und über die Wahrheit in Jesus Christus. Jesaja hat als erster unter den Propheten den großen Kampf in seiner wirklichen, wahrhaftigen Dimension offenbart. Schon Hiob, und ich glaube, Mose hat das Buch Hiob geschrieben, wusste, dass sein Erlöser lebt. Aber Jesaja hat ihm in seinen Liedern ein ganz charakteristisches Gesicht gegeben. Denn Jesus Christus, unser hoher Priester, ist so ganz anders als unser Widersacher. Paulus schreibt im Hebräerbrief im Kapitel 1, Vers 3, denn dieser ist die Ausstrahlung seiner, nämlich Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und diese Botschaft hat Jesaja in 66 Kapiteln entfaltet. Der Heilige Israels ist unsere Rettung.
Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt noch die Konzentration für ein paar Worte von mir. Gibt es hier unter uns Katzenbesitzer? Ah, sehr schön. Die Katzenbesitzer wissen, dass Katzen recht eigenständige Tiere sind. Und letzte Woche habe ich gelesen, dass eine Katze mit ihren Besitzern im Urlaub war, und zwar in Portugal. Die Katze hat sich dort an ihrem Urlaubsort selbstständig gemacht. Und als jetzt der Urlaub zu Ende war und die Leute wieder nach Hause fahren wollten, war die Katze nicht da. Schließlich mussten sie ohne ihre Katze nach Hause fahren. Aber 2 Jahre später stand diese Katze plötzlich vor der Tür ihrer Besitzer. Sie war über 3000 Kilometer gelaufen, um nach Hause zu kommen. Wie hat sie das geschafft? Was genau den guten Orientierungssinn der Katzen ausmacht, das ist nicht genau geklärt, aber die Wissenschaftler sind sich einig, dass eine gute Prägung auf den Heimatort die Basis ist. Eine Katze muss ihr Revier gut kennen und sie muss es als ihr Zuhause, als ihren Rückzugsort erkennen, an den sie auch gerne wieder zurückkehren möchte. Gibt es so etwas, so eine Prägung auf den Heimatort, gibt es sowas auch bei Menschen? Ich habe eine Prägung auf heimatliche Sprache. Ich war neulich in Augsburg beim Arzt und ich habe sofort an seiner Aussprache gehört, dass der aus Oberbayern kommt. Und das hat mich dann gefreut. In Jesaja 1, Vers 3 beklagt Gott: Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Gott, der sie mit allem versorgt, was sie brauchen, den haben die Israeliten verlassen. Gott aber möchte, dass sie ihn als seine Heimat ansehen. Die Bibel beginnt mit der Schöpfungserzählung und dort ist vom Anfang der Menschen und vom Anfang der Beziehung der Menschen zu Gott die Rede. Und Gott umsorgt die Menschen. Es heißt, er hat einen Garten für sie angelegt, einen Garten mit Bäumen, die köstliche Früchte trugen und schön anzuschauen waren. Das heißt, er machte ein Zuhause für seine Geschöpfe und er pflegte dort Gemeinschaft mit ihnen. Mensch und Gott waren einander nahe. Und die Bibel endet im Buch Offenbarung damit, dass Gott mitten unter den Menschen wohnt. Und wieder sorgt er für ihre Bedürfnisse. Mit Wasser, mit Bäumen, die jeden Monat Früchte tragen. Und es ist die Rede von Pracht, von Schönheit, von Sicherheit und Frieden und von Heilung. Und die Bibel endet im Buch Offenbarung mit einem vertrauten Umgang, den Gott mit den Menschen pflegt. Es heißt, sie werden sein Angesicht sehen und Gott selbst wird über ihnen leuchten, sodass sie keine andere Lichtquelle brauchen. Und das bedeutet, da endlich wird er ihr Ein und Alles sein. Und zwischen der Schöpfungsgeschichte und der neuen Erde, genau dort dazwischen, liegt die Menschheitsgeschichte. Dazwischen liegt der Weg, den Gott mit dem Volk Israel gegangen ist, der Weg, den Gott mit seiner Gemeinde geht und außerdem auch der Weg, den ein Mensch in seinem Leben zurücklegt. Im Buch Jesaja ist ein Teil des Wegs aufgezeichnet, den Gott mit seinem Volk gegangen ist. Jesaja beginnt nicht mit der harmonischen Gottesbeziehung im Garten Eden. Er fängt an einem anderen Punkt an, nämlich als das Volk sich schon von ihm distanziert hatte. Und dann beschreibt Jesaja auf vielfältige Weise Gottes Werben um das Vertrauen seines Volkes. Und in diesem Werben versucht er den Menschen die Augen zu öffnen, dass das, worauf sie sich bisher verlassen haben, nicht funktionieren kann. Er versucht sie davon zu überzeugen, dass nur er, ihr Gott, die Macht hat, sie zu retten und dass er das auch tun will. Dass er der Gott ist, der sie liebt und der es gut mit ihnen meint. Jesaja beschreibt Gottes Treue, sein Festhalten an seinem Plan, dieses Volk zu segnen und mit ihm alle Völker. Und im Buch Jesaja können wir nachvollziehen, dass es Gott auch tatsächlich gelingt, was er sich vorgenommen hat. Er hat zum Beispiel angekündigt, dass Israel und Juda wüst daliegen werden und er hat angekündigt, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden wird. Und beides ist auch geschehen. Und das ist ein Zeugnis dafür, dass Gott hält, was er verspricht, dass er zuverlässig und treu ist und dass er die Macht hat, das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Dem Buch Jesaja können wir entnehmen, dass es sich lohnt, an Gott festzuhalten. Er hat ja seine Versprechen gehalten und das Volk Israel wieder zurückgebracht in das Land, das er Abraham versprochen hatte. Die Geschichte Gottes mit jedem einzelnen Menschen beginnt auch an einem Punkt. Der Punkt, an dem mein und dein Leben begonnen hat, liegt irgendwo auf dem Weg Gottes mit den Menschen. Er liegt irgendwo auf dem Bogen, der sich vom Anfang der Menschen bis zu Gottes neuer Erde spannt. Und unser Leben beginnt nicht damit, dass wir den vertrauensvollen Umgang mit Gott kennen. Aber genau dorthin möchte Gott uns führen. Der Zielpunkt unseres Lebens ist genau dort. Als Menschen können wir nur leben, wenn unsere Bedürfnisse gestillt werden. Wir leben hier in einem Land und in einer Gesellschaft, in der unsere Grundbedürfnisse, Luft, Wasser, Nahrung, Kleidung, Wohnung in der Regel gestillt werden. Aber damit es uns gut geht, brauchen wir mehr. Zum Beispiel Abwechslung, Anerkennung, Gemeinschaft mit Menschen, Freude, Sicherheit, Freundschaft, Liebe und noch vieles mehr, und das jeden Tag aufs Neue. Solange wir leben, haben wir Bedürfnisse, und die werden nicht alle gestillt. Und je nachdem, um was es sich handelt, können wir mit einem Mangel mehr oder weniger gut umgehen. Manche Not und mancher Frust sind schwer zu ertragen. Krankheit, Schmerz und Einsamkeit zum Beispiel. Ja, und vielleicht ist deshalb unser Blick und unser Sehnen, wenn wir an die Wiederkunft Jesu und an die Neuschöpfung Gottes denken, stark auf die Erlösung von den Widrigkeiten des Lebens hier auf der Erde gerichtet. Auch Jesus hat erlebt, wie es sich anfühlt, mit unerfüllten Bedürfnissen zurechtzukommen. Er kannte Hunger und Durst. Er hat körperlich brutal gelitten im Zug seiner Hinrichtung. Er kannte Seelenschmerz. Er weinte aus Mitleid mit Menschen. Er weinte über Jerusalem. Seine Familie hielt ihn für verrückt. Und das hat ihm sicher wehgetan. Er musste Hohn und Spott, Hass und Verrat ertragen. Und Jesus sagt in Johannes 15, Vers 20, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und für mich heißt das, Jesus hat sich dieses Leben zugemutet und darum darf er es auch uns zumuten. Die Erlösung von der Unbill unseres Lebens ist in Gottes Versprechen, siehe, ich mache alles neu, enthalten. Gott will ja, dass es uns gut geht. Und in Offenbarung 21 heißt es deshalb, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist aber nicht alles. Es heißt darüber hinaus in Vers 7, wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Gott will nicht nur, dass es uns gut geht, er will auch eine Nähe, Gemeinschaft, eine vertrauensvolle Beziehung mit uns Menschen. Als Christian und ich uns abgestimmt haben, hatte ich mich für das Thema entschieden, Wie gelingt es uns, auf Jesus zu warten, ohne schlapp zu machen? Ich habe in der Vorbereitung eine Definition für Warten gesucht und gelesen, dass Warten ein passiver Zustand ist. Warten bedeutet, dem Eintreffen einer Person, einer Sache, eines Ereignisses entgegensehen, wobei einem oft die Zeit besonders langsam zu vergehen scheint. Der Wartestand bedeutet aber nicht, dass wir passiv sein müssen oder sollen. Um Kindern die Wartezeit, zum Beispiel auf die Weihnachtsbescherung, zu verkürzen, machen wir mit ihnen vielleicht Spiele oder wir erzählen ihnen Geschichten. Aber wie warten wir auf Jesus? Paulus wurde die Zeit auch lang und er hatte keine Lust mehr zu warten. Und dann schreibt er: Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste. Andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich weiterleben werde und euch allen erhalten bleibe. Dann will ich euch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude auf diese Weise noch größer wird. So wie Paulus haben wir auch alle eine Aufgabe in diesem Leben. Als die Pharisäer Jesus fragten, wann wird denn Gottes Reich kommen, sagte er: Gottes Reich ist jetzt schon da, mitten unter euch. Das heißt, in den Worten und Taten Jesu ist es angebrochen und unsere Aufgabe als seine Nachfolger und Nachfolgerinnen ist es, dass wir uns unseren Mitmenschen zuwenden. Jesu Leben war ein Leben im Dienst an den Menschen. Und außerdem war er ganz nah an Gott dran. Er kannte und verstand Gottes Wesen und seinen Willen. Und darum konnte er ja sagen: Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Der sieht den Vater. Oder auch: Ich und der Vater sind eins. Jesus hat Gott vertraut. Und das ist auch unsere Aufgabe. Es ist aber eine Herausforderung, das Vertrauen darauf, dass Gott es gut mit uns meint, zu bewahren, wenn es uns schlecht geht. Angst vor Schmerz und Krankheit begleiten uns durch dieses Leben. Und Jesus versteht das. Darum hat er auch gesagt: In der Welt habt ihr Angst. Und der Trost, den Jesus uns an dieser Stelle zuspricht, ist der, dass er sagt: Ich habe die Welt mit ihrer Krankheit überwunden. Und das ist schon passiert. Das ist schon real. Das ist, wie wenn du Besuch vom Flughafen abholen willst und stehst auf der Aussichtsterrasse und siehst den Flieger im Landeanflug und sagst: Sie sind jetzt angekommen. Du weißt, dass die Maschine noch aufsetzen muss und ausrollen und es wird auch noch Zeit vergehen, bis die Passagiere ausgestiegen sind und bis sie ihr Gepäck bekommen haben und vielleicht müssen sie auch noch durch den Zoll. Aber indem du den Flieger auf die Landebahn einschweben siehst, bist du sicher, dass deine Erwartung sich erfüllen wird. Unsere Lebensaufgabe ist, Gott vertrauen zu lernen und für andere Menschen da zu sein. Und dabei ist Jesus auch für uns da. Jesus hat versprochen, Siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende. Und dass Jesus bei uns ist, das können wir erleben und empfinden durch die Zuwendung und Hilfe, die wir von unseren Mitmenschen bekommen. In meinem Leben gab es mehrmals kritische Phasen, wo andere Menschen mich aufgefangen haben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich, als es mir 2015 sehr schlecht gegangen ist, hier in dieser Gemeinde so viel Unterstützung erfahren habe. Ich bin den Menschen dankbar und ich bin Gott dankbar. Jesus ist für uns da und er hat versprochen, dass er Wohnungen für uns vorbereitet, ein Zuhause. Die Katze hat nach Hause gefunden, weil sie ihre Heimat gut kannte. Wie gut kennen wir Gott? Damit Gott unsere Heimat ist, pflegen wir die Beziehung zu Gott im Gebet und bemühen uns zu verstehen, was ihm wichtig ist. Und dies versuchen wir dann in unserem Leben umzusetzen, so gut wir eben können. Und bei all dem unterstützen wir uns gegenseitig, damit wir nicht schlapp machen. Amen.
Meine Lieben, wir sind am Ende dieses Gottesdienstes. Bevor wir das Lied, das Angeschlagene, singen, würde ich gerne mit euch beten. Lieber Vater, wir haben von Pinguinen und Katzen gesprochen oder gesehen, und die Katze hat mehr getan als der Pinguin, aber der Pinguin hat die rettende Idee gehabt und er hat darauf vertraut, dass der Orca dieses Schlauchboot nicht angreift. Auch wir brauchen Vertrauen. Auch wir brauchen das Vertrauen, dass die Gemeinde eine Arche ist. Wir denken auch an Gunther, der hier wohnt und doch jetzt Asyl genommen hat im Krankenhaus. Wir wissen nicht, welche Viren da sind, mit denen er kämpft. Wir wissen, dass wir alle mit dem Virus der Sünde zu kämpfen haben. Und Herr, wir bitten dich, nicht nur für ihn, sondern auch für uns, hilf uns überwinden. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.